Bergfest. Löwens nämlich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Episode Nummer 18 des Löwenstammtisches. Wir sind wieder da und wir sind schon wieder in einer sehr, sehr speziellen Runde da. Folge 17 waren wir ja im Giesinger Bräu und hatten Live-Publikum und heute sitzen wir versprenkelt und Alex, ich glaube, räumlich war ich dir noch nie so nah wie jetzt, obwohl wir nicht im selben Raum und auch nicht im selben Ort sind, aber ich habe mich in deine Heimatregion begeben.
Hättest schon vorbeischauen können bei mir im Pasta, so weit wäre es nicht gewesen.
Du, ich sag dir eines, der Rückweg am Freitag könnte sogar so sein, dass wir über Passau fahren. Ich würde mich dann nochmal bei dir melden.
Da schau her, ja, sehr gerne.
Also vielleicht kurz zur
Erklärung. Aber man muss sagen, ich muss dazu sagen, Freitagabend spielt Schalding, da muss ich nochmal abends in die Arbeit. Aber auf einen Kaffee oder ein Bier geht sich's bestimmt aus.
Vielleicht kurz zur Erklärung, ich weile gerade mit der Clique in einem Ferienhäuschen im schönen Bayerischen Wald, gar nicht so extrem weit weg von Passau. Es ist sehr, sehr schön und Alex, ich bin ja auch so ehrlich, wenn ich in fremde Gefilde reise, dann schaue ich mir auch natürlich stammtischmäßig aus der Wichtigkeit der Position haben, heraus gucke ich natürlich das lokale Bier an. Was hältst du persönlich von Hackelberg Urhell aus Passau?
Ja, du darfst jetzt dreimal raten, was ich gerade in meinen wunderschönen Giesinger Bergfest-Krug eingefüllt habe.
Aha.
Ja, ich wohne in Hackelberg, von dem her... ja, ist ja schon oberste Bürgerpflicht, Hackelberger Bier zu trinken.
Das
ist wirklich sehr zu empfehlen. Also ich mag es ganz gern.
Cool, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Dann Prost.
Prost.
Und wer sich jetzt fragt, wo die Anja ist, ja, die ist nochmal ganz woanders. Wir versuchen die Leitung nach Mailand aufzubauen. Von diesem wunderschönen Örtchen in Italien will sich die Anja noch einklinken. Da habe ich aber gehört, sind es 38 Grad und Anja ist ordentlich am Schwitzen und ist auf dem Weg in ihr... Ja, Außenstudio, möchte ich sagen,
in Mailand. Mailand oder Heidmühle, Hauptsache Giesinger Bergfest, oder?
Oh, sehr schön. Ist das schon der Folgentitel?
Vielleicht.
Schauen wir mal.
Oder 60 München International.
Oh ja, Bergfest International. Also für mich ist das hier auch quasi ja schon ein Auswärtsspiel. Also wir gucken, ob die Anja sich noch einklinken kann, aber wir sind da sehr, sehr guter Dinge. Dennoch wollen wir so kurz vor dem Saisonstart natürlich in den Löwenkosmos blicken. Und der Alex ist ja der einzige von diesem Bergfest-Trio hier, der momentan noch im Arbeitsmodus ist. Deswegen hat und
ja, er, das ist er noch heute wieder.
Ja, oder wieder. Stimmt, du bist frisch aus Kreta wieder zurück. Du hast dich ja nach dem Live-Bergfest direkt verabschiedet. Also, du siehst sehr, sehr erholt aus, mein Guter. Das macht einen, gibt mir ein gutes Gefühl. Ich bin gerade dabei in der zweiten Woche der Erholung und aber ganz ohne Bergfest und ganz ohne Löwen kann man nicht durchs Leben gehen. Und deswegen könnte es sein, dass der Alex heute ein bisschen mehr die Moderatorenrolle übernimmt, weil der den Komplettüberblick hat. Aber wir haben ja doch ein bisschen was zu besprechen. Mit was steigen wir ein, Alex? Mit was wollen wir anfangen? Es gibt einiges zu besprechen.
Ja, ich steige mit einem Roland-Kaiser-Zitat ein. Ich glaube, es geht schon wieder los. Es ist Saisonstart und irgendwie, also zumindest fühlt sich's bei mir so an, kommt das alles ein bisschen schnell. Also mein persönlicher Eindruck ist das. Wahrscheinlich auch, weil ich die EM relativ intensiv verfolgt habe und dadurch es eigentlich keine fußballfreie Zeit gab in diesem Sommer. Deswegen bin ich fast ein bisschen überrumpelt, dass es jetzt am Samstag schon losgeht. Aber natürlich, sobald der Ball rollt, wird die Vorfreude und die Euphorie da sein.
Bei mir ist auch bei so viel. Du, ich denke mir auch, früher war doch mehr Vorbereitung, oder?
Ja, irgendwie schon.
Also es ging jetzt wirklich, es ging sehr schnell. Vielleicht liegt es aber auch daran so ein bisschen, dass jetzt 60 über Löwen TV ja auch wirklich jedes Testspiel zeigt. Das ist früher, glaube ich, ein bisschen, hat sich's gezogen, weil du von vielen Testspielen halt mal einen Live-Ticker vielleicht hattest oder halt dann in der Zeitung das Ergebnis hattest. Jetzt kannst du wirklich alles sehen. Ich muss auch sagen, ich finde diesen Service sehr, sehr schön von Münchens großer Liebe, dass man da dabei sein kann. Vielleicht macht's das Ganze so ein bisschen intensiver oder so kurzweiliger, diese Vorbereitung, aber ein sehr, sehr schöner Service und der Vorteil für uns, wir können ja wirklich, egal wo wir sitzen, wir können uns das angucken und uns ein Bild von dem machen, was sich da auf dem grünen Rasen tut und da gab es ja am letzten Wochenende die zwei Generalproben, die man sehr getrennt voneinander betrachten muss, wie ich finde, weil es einfach zwei komplett unterschiedliche Löwenmannschaften waren.
Ja, absolut. Also ich glaube, wir lehnen uns nicht so weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, dass das Testspiel gegen Nürnberg die wirkliche Generalprobe war und wahrscheinlich auch die Startelf im Spiel gegen Würzburg jetzt gezeigt hat. Könnte ich mir vorstellen. Zumindest hat es über weite Strecken sehr gut geklappt, auch wenn man 3-2 verloren hat. Aber die Leistung war über weite Strecken schon sehr gut.
Die war sehr ansprechend und ich suche mir mal noch ganz kurz die Aufstellung noch einmal heraus von diesem Testspiel in Nürnberg. Am Ende ja ein 3-2 Erfolg für Nürnberg, wobei man dann vielleicht so ein bisschen einschränken muss, wie ich finde, denn das Tor, das Semih Belka hier verschuldet hat, das ziehen wir mal ab. Das war ja halt einfach, also dann, wenn man das wegnimmt, dieses unglaubliche Geschenk, da hat er halt einfach mal kurzzeitig nicht nachgedacht, dann wäre es ein 2-2 und dann würde ja so jeder sagen, aha, der Löwe ist aber ordentlich auf Kurs. Aber ich glaube, mit der Formation, die wir dort gesehen haben, vor allem auch personell, sind wir ganz, ganz nah an dem dran, was wir beim Spiel gegen die Würzburger Kickers erwarten können. Und ich muss auch ganz deutlich sagen, das, was wir dort gesehen haben, klammern wir das Ergebnis einfach mal aus, über weite Strecken dieser Partie, das war sehr, sehr ansprechend. Vor allem die ersten 20 Minuten.
Ja, vor allem offensiv war das extrem beeindruckend. Wer da, wie auch schon in den letzten Testspielen, extrem herausgestochen ist, war Mervay Biancardi, der extrem wertvoll werden kann. Der ist torgefährlich, der ist kreativ, der hat die Schnelligkeit, also der ist Wahnsinn. Gerade beim 2-3 dann, also beim Anschlusstreffer kurz vor Schluss, überragend, lässt er 3 aussteigen, hat dann den Blick zur Mitte, hat immer den Kopf oben, also der sprüht vor Spielfreude und vor Selbstbewusstsein und der wird extrem wichtig werden. Und du hast es gerade angesprochen, also das System, es hat sich ja in den Spielen davor auch schon abgezeichnet, wird wohl das 4-1-3-2 werden, mit Bekahir und Salga natürlich in der Innenverteidigung. Da ist interessant zu beobachten, wie unterschiedlich die ihre Position interpretieren. Also Stefan Salga ist der klassische Absicherer, der klassische Fels in der Brandung, der Semih Bekahir so ein bisschen den Rücken frei hält. Bekahir oft, hat man letzte Saison ja auch schon oft gesehen, mit dem Weg durch die Mitte, also der geht ins Dribbling, der traut sich was, schafft dadurch Räume, Anspielstationen, der kann uns sehr viel Freude bereiten, Semih Bekahir. Ist ja lange unterm Radar gelaufen, aber was er jetzt in der Vorbereitung zeigt, klammern wir seinen Bock mal aus, ist das schon, ja, vielversprechend, absolut.
Stichwort Selbstvertrauen, das ist, glaube ich, das ganz, ganz große Thema. Und du hast die beiden absoluten Protagonisten in Sachen Selbstvertrauen hervorgehoben. Also ein Mervay Biancardi, der war ja letztes Jahr schon selbstbewusst, auch obwohl seiner Torflaute, die er ja mal hatte, aber er hat immer für Unruhe gesorgt, er war immer mannschaftsdienlich, er hat auf gut Deutsch gesagt immer mal wieder Eier gezeigt, hat auch mal Mut bewiesen und dieses Tor gegen Nürnberg, wenn ich mal ganz ehrlich bin, das war schon Zucker, weil, also mal abgesehen davon, dass du schnell schalten musst, aber einfach auch zu sagen, sollte nämlich jetzt mal so halb Vollspann, halb Außenrist, da gehört auch extrem Selbstvertrauen dazu und bei Semih Belkahir fällt mir auf, der ist ja immer noch saumäßig jung. Was der jetzt in diesem letzten halben Dreivierteljahr, wo er halt dann auch ins kalte Wasser geworfen wurde und jetzt, der ist mittlerweile eigentlich nicht mehr wegzudenken und er ist ein junger Spieler, der wird mal Böcke schießen. Ja, aber das ist ein Lernprozess. Aber wenn du dem das Vertrauen gibst, dann zahlt er es dir auch zurück und das tut er mittlerweile in einer, ja, doch auch beeindruckenden Regelmäßigkeit. Lange Zeit in der Vorbereitung sah es ja so aus, dass wir vielleicht den Löwen in einer Dreierkette sehen. Davon ist man jetzt abgerückt und da kommen wir zu dem nächsten für mich großen Gewinner der Vorbereitung und das ist Jannik Deichmann, weil der seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt hat, auch ein wenig seine, wie soll ich jetzt sagen, Selbstlosigkeit zu sagen, ich helfe der Mannschaft dort, wo sie mich braucht und das scheint momentan halt einfach rechts hinten zu sein und nicht rechts vorne oder rechtes Mittelfeld. Er macht das. Und er macht das dermaßen abgebrüht, als hätte er sonst noch nie irgendwas anderes gespielt. Also das finde ich, das ist für mich wirklich beeindruckend.
Ja, und vor allem, er interpretiert diese Position sehr offensiv, sehr aktiv, sehr spielgestaltend. Du hast gesagt, der Gewinner der Vorbereitung. Ich finde es nicht überraschend, dass wir ihn wahrscheinlich in der Startelf sehen werden. Ich finde es nur überraschend, auf welcher Position wir ihn sehen werden. Ja.
Absolut. Und eigentlich ist er jetzt so ein bisschen das Gegenstück jetzt zu Philipp Steinhardt, weil auch er interpretiert ja die Außenverteidigerposition offensiv. Das heißt, der Druck, der von den Außenverteidigern kommt, der wird jetzt beidseitig größer, weil Marius Wilsch auch einer ist, der nach vorne geht, aber tendenziell ein Tick defensiver ja ist als ein Philipp Steinhardt. Das ist jetzt ein bisschen anders. Das jetzt zu wissen, dass man hier einen Jannik Deichmann hat, der das spielen kann und sehr gut tut, gibt dir natürlich Sicherheit, ist aber natürlich auch gefährlich, du solltest natürlich nicht zu offensiv sein. Und da haben wir ja hinten dann doch auch mal das ein oder andere Wackelchen gesehen. Aber lass uns noch einmal kurz auf die Offensive gehen, bevor wir komplett auf die Defensive gehen.
Aber genau, wenn ich kurz einhaken darf, Flo. Es war eben genau gegen Nürnberg das zu beobachten, dass halt das große Manko momentan noch viel zu leicht die Ordnung verlierst im Rückwärtsgang. Also Nürnberg hat zweimal schnell umgeschaltet und dann war es beim 1:1 so, dass ein Spieler hinterläuft von Nürnberg und dann verliert die Hintermannschaft auf der linken Abwehrseite war es komplett die Ordnung. Plötzlich stimmt die Zuordnung nicht mehr, du bist eigentlich nominell in der Überzahl in der Rückwärtsbewegung, aber hast keine Zuordnung mehr und dann fällt halt das Tor. Und beim 2:1 für Nürnberg war es auch so, da war die Rückwärtsbewegung einfach viel zu behäbig. Wenn du so hoch stehst, musst du viel schneller bei Ballverlust nach hinten umschalten und dann reicht ein Ball über die Kette und der Nürnberger läuft alleine aufs Tor zu. Und das ist das große Manko und das stimmt mich auch vor dem Spiel gegen Würzburg noch ein bisschen skeptisch, mulmig, weil du bist halt immer... läufst immer Gefahr, dass es am Ende in die Hose geht.
Ja, man könnte sagen, vorne hui und hinten noch einen Tick zu viel pfui. Es ist ja nicht alles schlecht, aber es ist eine gewisse Anfälligkeit einfach noch zu sehen. Also da ist auf alle
Fälle... Du brauchst die Balance halt.
Genau, Stichwort Balance. Und aber da bin ich schon relativ zuversichtlich, dass man das in dieser Woche noch hinbekommt. Vielleicht noch einen kleinen Blick zu unserem... zu unserer Kurzzeit Nummer 1, möchte ich sagen, zum Kollegen Kretschmar im Tor. Ich finde, dass man beim 1:1 die Abstimmungsprobleme nochmal gesehen hat. Da muss vielleicht nochmal ein bisschen ein entscheidenderes rausgehen kommen, vielleicht auch mal eine klare Ansage, ich nehme den oder so, ne? Aber auch das macht er jetzt hier im Testspiel, dann macht das halt in der Liga nicht. Aber einem Tom Kretschmer sieht man seine eigentliche Unerfahrenheit auf diesem Niveau eigentlich nicht wirklich an. Sehr, sehr spannend. Nee,
also, der scheißt sich nichts.
Ja, das ist, so schön heißt. Das ist sehr schön. Und weil wir gerade von Gewinner gesprochen haben, in der Löwenelf, müssen wir auch noch einen weiteren nennen, auf den wir uns grundsätzlich ja schon gefreut haben, dass er aber jetzt schon sich eigentlich in Anführungszeichen unverzichtbar macht, ist dann doch vielleicht ein bisschen überraschend, vor allem in der Art und Weise. Und da ist die Rede von Marcel Bär. Wir spielen ja, also es ist nur eine leichte Systemveränderung zur neuen Saison. Ne? Wir kannten das 4-1-4-1 und jetzt haben wir ein 4-1-3-2. So, jetzt haben wir es. Und das heißt, wir haben jetzt eine echte hängende Spitze und die ist Marcel Bär. Und du merkst, wie dieses Offensivspiel der Löwen plötzlich an Unausrechenbarkeit und Flexibilität nochmal gewonnen hat. Und die fünf, die wir jetzt gesehen haben, Biancardi, Neudecker, Tallig, Mölders, Bär. Das ist schon, ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das klingt schon nach Third Division Finest.
Ja, also die Kombination ist Wahnsinn. Und du hast auch dadurch ein bisschen eine neue Position für Richard Neudecker. Der war ja letzte Saison der klassische Zehner, manchmal auch die hängende Spitze, so die verkappte hängende Spitze. Mittlerweile ist er eher so der Achter. Der sich ein bisschen weiter nach hinten orientiert, aber dadurch noch viel, viel mehr das Spiel an sich ziehen kann. Finde ich ganz interessant. Also das wird interessant zu beobachten. Über Richard Neudecker hat man in der Vorbereitung gar nicht so sehr gesprochen. Der lief meiner Meinung nach ein bisschen unterm Radar. Aber der ist jetzt wirklich der Strippenzieher im Mittelfeld. War ja letzte Saison schon, aber jetzt noch mehr.
Er ist halt gefühlt jetzt so eine kleine Halbposition nach hinten gerückt. Kann aber natürlich dann seine jetzt zwei zentralen Vordermänner ja eigentlich gut, vielleicht sogar noch einen Tick besser einsetzen, weil es ist noch nicht nur ein Mölders vorne in der Mitte, sondern es ist ein Marcel Bär da und ja, dann hast du halt auch einen Erik Tallig, der es, glaube ich, jetzt auch nochmal wissen möchte. Der hat ein Jahr jetzt gehabt zum Zurechtfinden in München, hat das über weite Strecken sehr, sehr ordentlich gemacht, hatte aber eben auch einige Spiele, wo man gesagt hat, das kann er besser. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, ja, er hat eine schlechte Saison gespielt. Überhaupt nicht. Aber es war eine Ankommenssaison. Nee. Jetzt muss er nur den nächsten Step machen. Und ich habe bei ihm auch so das Gefühl, der kommt jetzt. Aber schauen wir mal. Ja. Aber die Kombination ist sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall.
Seine Körpersprache, Tallegs Körpersprache ist sehr interessant gewesen gegen Nürnberg, finde ich. Er war sehr, ja, irgendwie präsenter vom Körper. Ich kann es gar nicht genau begründen, aber der Eindruck war irgendwie so, als wäre er körperlich hätte er vielleicht minimal noch zugelegt und auch, dass er ja einfach sich mehr zutraut.
Ist es vielleicht auch das, was du jetzt sagst, ich kenne die Mannschaft schon, die Mannschaft hat sich so gut wie nicht verändert. Du startest quasi in der fast selben Ausgangslage wie im letzten Jahr, hast eigentlich nur drei externe Neuzugänge, wo aber jeder einzelne quasi das bringt, was vielleicht letztes Jahr noch gefehlt hat. Und das merkst du ja auch als junger Spieler. Aber du hast die Souveränität eines in Anführungszeichen alten Hasen, weil du den Laden jetzt schon kennst. Ja. Und wir dürfen immer nicht unterscheiden. Das sind noch ganz, ganz, ganz junge Burschen. Und rechne mal zurück. Wie warst du mit 21? Okay, bei dir ist noch nicht so lange her. 21, 22. Bei mir ist es schon eine Weile her. Aber da ist man ja im Kopf eigentlich noch ein wirklich junges Bürscherl. Und da ist so ein Wohlfühlfaktor teilweise viel wichtiger als jetzt die genau getaktete Trainingseinheit. Ja, da kommt sehr, sehr viel aus der Birne. Und ich glaube,
das merkst du auch. Das merkst du auch bei Semih Belkahir, finde ich. Das ist genau das gleiche Beispiel. Bei Semih Belkahir merkst du auch, wenn er den Rückhalt hat vom Trainer. Es ist so ein klassischer Trainerspieler, Semih Belkahir. Der braucht den Rückhalt von der Bank und Michael Köllner hat ihn ja schon lange begleitet jetzt. Belkahir ist ein guter Freund seines Sohnes, seines Stiefsohnes, und das merkst du ihm an. Und ich glaube, Erik Tallig ist auch so einer, der braucht eine externe mentale Unterstützung. Der hat nicht dieses intrinsische Selbstbewusstsein wie vielleicht ein Sascha Mölders oder so, sondern der braucht halt Bestätigung von außen und die bekommt er von Michael Köllner.
Das ist absolut richtig. Wenn wir über Gewinner reden, müssen wir auch über Verlierer reden, der Vorbereitung, wobei Verlierer nicht immer das richtige Wort ist. Gehen wir doch mal auf den Herrn, den wir am Wochenende krankheitsbedingt nicht gesehen haben. Das ist Stefan Lex. Wir haben ja nach der vergangenen Saison schon ein bisschen drüber geredet, dass er so ein bisschen derjenige ist, der wohl mit der tiefsten Delle aus der Saison rausgegangen ist, weil er einfach zu viele Chancen hat liegen lassen. Da muss man ihm jetzt vielleicht so ein bisschen noch zur Seite springen, weil er ja kein gelernter Stürmer ist. Er ist ein Offensivspieler, aber er ist kein gelernter Stürmer. Hat das aber kongenial mit Sascha Mölders lange Zeit sehr, sehr gut gemacht und hat auch da aber auch mehr als Vorlagengeber brilliert. Nur die Anzahl an Chancen, die er hatte, ja, das ist das große Manko. Und jetzt hat Stefan Lex zwei Probleme. Er war krank und konnte sich nicht noch weiter zeigen. Und zweitens hast du plötzlich einen Marcel Bär, der halt funktioniert und auch trifft. Das muss er natürlich auch erst in der Liga zeigen. Aber das sind natürlich zwei Probleme. Für das eine kann er nichts. Und das andere ist gut für den Verein, aber auch Pech ein bisschen für Stefan Lex. Aber er ist jetzt in der Herausfordererrolle angekommen.
Ja, ich bin gespannt, wie er die annimmt. Also charakterlich ist Stefan Lex da, da habe ich überhaupt keine Sorgen. Einwandfrei. Aber natürlich, wenn du als gestandener Bundesligaspieler und ich glaube, als solcher sieht er sich, auf der Bank sitzt, wird es natürlich irgendwann schwierig, mental auch. Aber andererseits muss man natürlich sagen, wenn Stefan Lex fit ist, ist er eine brutale Alternative. Wenn du den in der 70., 75. Minute von der Bank bringen kannst, der kann dir das Spiel schon nochmal richtig auf den Kopf stellen.
Definitiv. Und wir haben einen Stefan Lex, der hat ja am Anfang auch Probleme bei 60 anzukommen. Da hat er sich eindeutig zu sehr unter Druck gesetzt, weil er seinem Herzensverein sofort helfen wollte und halt einfach verkrampft ist. Und das hast du gesehen. Aber da hat es vor allem ein Michael Köllner verstanden, den umzudrehen und ihm quasi beim Knotenlösen zu helfen. Also warum sollte das nicht wieder funktionieren? Und vielleicht ist diese Situation vielleicht auch mal gar nicht mal so falsch, um da neue Reizpunkte zu setzen, weil es wird den Lexi definitiv wurmen. Also da, glaube ich, beißt die Maus keinen Faden ab. Also spannend, was da passiert. Und der zweite Verlierer, für den aktuell in der Löwenmannschaft, zumindest in der Stammelf, kein Platz ist und über den viel geredet wurde in den vergangenen Wochen, ist Dennis Dressel. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, er drängt sich nicht auf.
Nee, im Gegenteil. Also es ist echt eine bittere Entwicklung, die er genommen hat in den letzten Wochen. Er hat natürlich auch das Problem, dass du mit Quirin Moll halt einen Sechser hast, der da eigentlich unersetzbar ist.
Und Gott sei Dank wieder fit ist, weil er ist ein echter Sechser. Er ist ein echter Sechser.
Ein richtiger Sechser. Und du brauchst in dieser Formation brauchst du einen defensiven Sechser. Du brauchst einen, der absichert. Und Quirin Moll ist ja da fast schon in manchen Situationen verkappter dritter Innenverteidiger. Und deswegen wird es extrem schwer für Dennis Dressel, weil auch ein Richard Neudecker wird da auf der 8 oder 10, wie man es interpretieren will, seinen Platz nicht hergeben. Und da ist Dennis Dressel auch nicht der richtige Mann, glaube ich, für die Position. Es wird extrem schwierig. Mir tut es fast schon leid für ihn, weil ich glaube, Dennis ist ein feiner Mensch. Also ich glaube, dass der auch, was die ganze Wechselposse angeht, gar nicht mal so viel dafür kann. Da wird, glaube ich, auch viel über den Berater laufen und so. Aber ja, die Entwicklung ist natürlich sehr, sehr bitter.
Ja, ich glaube auch Dennis Dressel ist ja noch ein junger Mensch und dass der natürlich den Wirbel schon auch mitbekommen hat und wir haben gesagt, charakterlich wird's daran nicht scheitern und da bin ich auch weiterhin der festen Überzeugung. Ich habe nur gedacht, dass er vielleicht schon gefestigter ist, dass das mehr an ihm abprallt. Aber auch dort das ist ja nicht immer nur ein Faktor, der da einfließt. Da hängt ja viel mehr dran. Und jetzt sind wir bei dem Thema. Natürlich wird er sich Gedanken gemacht haben über Darmstadt. Weil ob du zweite Liga oder dritte Liga spielst, ist ein Unterschied. Es ist auch wäre auch eine räumliche Veränderung gewesen. Dann wirst du natürlich, du wirst zwar vom Verein versucht, da wird schon geguckt, dass du abgeschirmt wirst und halt nicht so viel Medienrummel mitbekommst. Aber ganz spurlos geht's halt nicht vorbei. Die Diskussionen kriegst du mit. Ja. Und dass dann unterbewusst so ein bisschen die Beine schwer werden oder die Unsicherheit kommt. Vielleicht auch das eigene Hinterfragen nochmal. Das ist vor allem in jungen Jahren fast ja noch normal. Ich sage mal, wenn ich 30 Jahre alt bin und schon meine 10 Profijahre habe, dann weiß ich, was ich kann. Aber bei Dennis Dressel ist es halt immer noch so, das ist immer noch der Start einer Karriere, einer hoffentlich großen Karriere. Der Vertrag läuft aus. Das wird dann der erste große Wechsel oder der erste große Vertrag, also egal wo er ist, weil sollte er bei 60 bleiben, wäre auch verständlich, dann sollen da auch die Bezüge angehoben werden, dann geht es um eine festgelegte Ablösesumme. Die nächste Entscheidung ist richtungsweisend, auch in diesem Alter schon. Und dass das nicht spurlos an einem vorbeigeht, ist klar. Es wird sehr, sehr interessant zu sein, es vor allem in den ersten, sage ich mal, 5 Spielen, wie sich das entwickelt, weil wenn was nicht funktioniert, wird ein Michael Köllner auch die Mannschaft mal umstellen. Wenn das allerdings dieses Konstrukt, was wir in Nürnberg gesehen haben, so funktioniert wie über weite Strecken der Partie, vor allem offensiv, dann bleibt Dennis Dressel vorerst zumindest nur die Joker-Rolle.
Wobei er diese Rolle ja kennt, also er war ja auch in der letzten Saison nicht immer gesetzt. Von dem her, ich glaube, dass er da eher dran wachsen wird an der Situation, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen der Wunsch der Vater des Gedankens, aber für so einen jungen Spieler, du brauchst solche Rückschläge, um zu wachsen. Ja. Es kann nicht immer nur bergauf gehen. Und das wird Dennis Dressel damit vielleicht lernen und damit gestärkt aus dieser ganzen Situation hervorgehen.
Hoffen wir es. Schauen wir nochmal ganz kurz auf die Bank, die wir in Nürnberg gesehen haben. Das waren Niki Lang, Dennis Dressel, Kevin Goden, Lorenz Knöferl und Keanu Staude. Im Normalfall eben noch ein Stefan Lex dazu. Also da ist Qualität auf der Bank. Wilsch. Und Marius Wilsch. Daniel Wein. Also da fehlen auch noch ein paar. Aber auch ohne diese ist das schon eine Ersatzbank, mit der man arbeiten kann.
Tja, und das ist halt der große Unterschied zur letzten Saison. Du kannst jetzt richtig nachlegen, wenn alle fit sind. Da gibt's halt dann offensiven Möglichkeiten, es gibt auf den Außenpositionen Möglichkeiten in der Innenverteidigung, also da wird's dann, gut, jetzt heute ist ja die Entscheidung gekommen, dass 20 Spieler im Spieltagskader sein dürfen in der dritten Liga, aber wenn du jetzt mit einem 18er Kader reingehen hättest müssen in diese Saison, dann hättest du schon fast ein Luxusproblem gehabt, wenn alle fit sind natürlich.
Aber ich sag mal so, wir hatten letztes Jahr noch vergleichsweise Glück. Also man darf jetzt die letzte Saison nicht unbedingt als Maßstab ansetzen, sondern du musst immer sagen, du wirst immer 2-3 Leute haben, die zumindest mal im Training pausieren oder dir zumindest mal für ein Spiel ausfallen, wegen einer Prellung, wegen einer leichten Zerrung, Muskelfaser ist mal 2-3 Wochen. alles ja. möglich. Da sind wir ja letztes Jahr einigermaßen verschont geblieben. Hinten raus war es dann die Kraft, weil die Breite nicht da war. War aber ja, auch ja. natürlich auch eine eng getaktete Saison. Dieses Jahr sollte, wenn alles normal läuft, sie in einem normalen Rahmen ablaufen. Und dann eben diesen Kader zu sehen, ja, also sagen wir mal so, von der Manpower schaut das doch mehr als ordentlich aus.
Was mir, die einzige Position, die mir halt Sorgen macht, ist immer noch die von dem Mann her, der hier hinter mir hängt. Ich sitze, wie du, im Herrgottswinkel sozusagen, also hinter mir hängt der seitfallziehende Sascha Mölders von unseren Freunden von Hands of God. Und wenn der mal ausfällt, dann wird es halt schwierig, weil du hast eben keinen klassischen Mittelstürmerersatz. Ja, Lorenz Knöferl, aber ja, also da habe ich ein bisschen Bammel. Ich meine, Sascha Mölders ist fit wie eh und je, aber ist natürlich auch nicht davor gefeit mit seinen, wie alt ist er, 38 jetzt? Mit seinen 38 Jahren halt mal auszufallen, ein paar Wochen. Und dann musst du improvisieren.
Dann musst du improvisieren, aber das kann auch die große Chance werden für jemanden wie einen
Ach ja, Keanu Staude oder so. Tim Linzbichler.
Ah, den dürfen
wir nicht, ver-
ja, nicht vergessen. Der ist aber immer noch nicht so ganz bei uns im Kopf angekommen. Sorry, Tim, wenn du hier reinhörst. Meinen wir nicht böse, aber du hast jetzt gerade erstmal dein erstes Testspiel für 60 gemacht, hast vom Punkt getroffen, wird ihm gut getan haben. Das ist ja eigentlich ein verkappter vierter Neuzugang, wenn man es jetzt mal ganz genau ja. nimmt. Und ja. Da ist noch ein bisschen Aufbauarbeit, glaube ich, immer noch zu leisten. Aber ja, das wird spannend. Da können wir noch nicht so wirklich da viel zu sagen, weil dieses eine Testspiel jetzt der zweiten Elf, sage ich jetzt mal, gegen Aalen, ja, da haben sich jetzt in der Breite leider nicht so die Leute aufdrängen können. Sie haben sich ein bisschen zeigen können, dass man mal sieht, die gibt's auch, um es mal doof auszudrücken. Aber jetzt warten wir mal ab. Wir gehen mal vom Besten aus. Das ist auch untypisch für 60, aber mittlerweile ist es so, dass wir ja durchaus auch mal positiv denken können. Haben wir ja in der letzten Folge im Giesinger Werker schon mal drüber gesprochen, dass das irgendwie noch intravenös und antrainiert ist, dass es immer so das latent pessimistische ist, was der Löwe hat. Aber ja, man muss ein bisschen davon loskommen.
Aber das ist auch so ein Punkt. Ich glaube, auch daran liegt es, warum man emotional noch gar nicht so auf der Höhe ist kurz vor Saisonstart, weil einfach in den letzten Wochen nichts gab im und um den Verein, worüber man sich ein bisschen aufregen konnte oder woran man sich reiben konnte, weil es war ja immer so, dass du kurz vor knapp noch immer nicht den endgültigen Kader hattest, man wusste nicht, geht noch wer, kommt noch wer, und eigentlich stand ja kurz nach Saisonende gefühlt schon fest, wie die nächste Saison aussehen wird. Ja. Und ich glaube, deswegen ist man immer noch so ein bisschen im Sommermodus, im Urlaubsmodus, im emotionalen Urlaubsmodus. Aber ja, das kommt dann schon. Am Samstag, 14 Uhr, sind wir alle wieder on fire, glaube ich.
Und das Ganze auch noch im Free-TV nochmal der Hinweis. Also nicht nur die Magenta-Sport-Abonnenten, sondern auch alle anderen können 60s Saisonauftakt gegen Würzburg sehen. Der Bayerische Rundfunk überträgt. Also es gibt keine Ausreden. Ja, da kann man... Und sollte man live dabei sein, wenn man mitreden möchte. Absolut. Du hast gerade gesagt, es gab wenig, wo man jetzt 60 in den letzten Wochen Vorwürfe hätte machen können oder meckern können oder sonst irgendwas. Ja, wenn es was zu meckern gab, dann waren es Themen, wo 60 nicht unmittelbar etwas dafür konnte. Und ja. da reden wir um die Zuschauerzahl. Die gute Nachricht ist, es dürfen Zuschauer rein. Die etwas, wie soll ich sagen, schwer nachvollziehbare Regelung von Stehplätzen ist eine andere Geschichte.
Ja, gibt's die Regelung eigentlich schon? Ich verstehe es ehrlich. Nee, ich verstehe das alles nicht. Also es sind bis zu 3736 Fans zugelassen im Grünwalder Stadion am Samstag, was eine stattliche Anzahl ist, wenn man von null kommt. Aber es ist ja immer noch nicht final genehmigt. Oder habe ich da was verpasst?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe hier im Bayerischen Wald auch mangels Handyempfang noch nicht so viel mehr mitbekommen. Aber ja, irgendwie ist es gefühlt immer noch nicht so hundertprozentig safe. Und
also wahrscheinlich kommt dann am Freitagnachmittag die Nachricht, Westkurve doch geschlossen, nur 1500 erlaubt. Ah. Der Verein macht das Beste draus, muss man einfach sagen. Dem sind da die Hände gebunden. Er vergibt jetzt so viele Tickets, wie er für richtig hält. Ja, und am Ende werden es die Behörden entscheiden.
Ich finde die Idee, ehrlich gesagt, mit der Nummerierung der Stehplätze als Option, dass du die Option hast zu sagen, okay, wir können das das Sitzplatzticket in Anführungszeichen in der Westkurve verkaufen, um dass du dich halt auf die Steinstufen setzt. Da sitzt sowieso trotzdem keiner. Aber dass du so das einhalten kannst, das ist clever, das ist sinnvoll. Da gibt es dann auch keine Ausreden. Wenn sich dann da jemand doof verhält, ja, dann hat er auf gut Deutsch gesagt verschissen. Aber also 60 macht das Beste draus. Gibt auch wenig Wasserstandsmeldungen ab, wo der ein oder andere vielleicht sagt, warum? Ich möchte gern wissen, was los ist. Ja, aber was bringen dir Wasserstandsmeldungen und Vermutungen? Es ist, du brauchst eine klare Ansage. Und der Verein sagt, wir geben eine klare Ansage, sobald wir eine klare Vorgabe haben. Ich bin auch immer ganz gerne dabei, was zu kritisieren. In dem Fall kann man das aber nicht tun, weil ich persönlich finde, unter den Voraussetzungen macht es eigentlich das Bestmögliche.
Ja, ich finde es halt Wahnsinn, dass wir nehmen Dienstagabend auf, dass immer noch nicht klar ist, wie viele überhaupt rein dürfen. Also das ist, finde ich, ein Unding der Behörden, weil wenn du eine Kulturveranstaltung machst, dann steht das normalerweise vorher fest. Und Fußball ist eine Kulturveranstaltung und es gibt ein Hygienekonzept, es gibt ein, ich finde, sehr durchdachtes Konzept der Löwen, auch was eben die Ticketvergabe angeht. Und deswegen finde ich es ein Unding. Jetzt haben wir noch 5 Tage. Bis zum Spiel, nee, 4 Tage bis zum Spiel und da noch nicht final zu wissen, wie viel du überhaupt reinlassen darfst, das geht einfach gar nicht. Und das zeigt, das habe ich im regionalen Sport auch erfahren in den letzten eineinhalb Jahren, dass gerade in den Amtsstuben, wie es so schön heißt, der Fußball unterhalb der Bundesliga einfach keine Rolle spielt und man überhaupt nicht weiß, was da abgeht, was da an Planung dahinter steckt. Auch für dritte Liga ist ja eh noch gesegnet, aber wenn du drunter gehst, Regionalliga abwärts, was da, jetzt geht die Amateursaison los am Wochenende, was da an Organisation dahinter steckt, das können sie die, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen.
Nee, absolut nicht. Es ist schon ein bisschen traurig. Ja. Aber Stichwort Amateurfußball, mal ganz mini kurzer Exkurs. Für Markus Zierheis hat mich der Auftakt in der Regionalliga Bayern ordentlich gefreut. Bayreuth? Ja, so kann man eine Saison beginnen.
Ja, besser als Haching auf jeden Fall. Also Haching war unterirdisch, muss ich sagen. Also haben mich sehr enttäuscht.
Na, 0-0 in Aufstadt beim Aufsteiger.
Aber sehr, sehr glücklich. Also das hätten die 3 oder 4-0 verlieren können.
Da gab es noch 2 Aluminiumtreffer, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, nicht unbedingt der Auftakt, mit dem man in der Vorstadt wahrscheinlich, oder auf den man in der Vorstadt gehofft hat. Dafür Bayreuth mit einem 4-1 Erfolg, auswärts. Wo haben die nochmal gespielt?
Boah, frag mich nicht. Ich war bis Sonntag Nachmittag im Urlaub. Also der erste Regionalliga-Spieltag ist mehr oder weniger an mir vorbeigegangen. Ich habe nur die Zusammenfassung von Haching angeschaut. Alles andere,
Ich guck nochmal nach. Es war sogar ein 4-0 Erfolg, nämlich beim TSV Rhein am Lech. Also ein schöner. Ja,
Markus Zierheis hat ein Tor geschossen, oder?
Ich glaube, der Zier hat das 1-0 geschossen. Also den wichtigen Dosenöffner, wie man immer so schön sagt.
Das ist sehr viel gefährliches Halbwissen bei uns.
Ja, aber man hat ja hier einen Laptop, wo man nachgucken kann. Schweinfurt auch noch mit einem 1-1 beim TSV Buchbach. Ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was man sich zum Auftakt erwartet.
Aber Buchbach ist immer unangenehm.
Absolut, genauso wie Schalding-Heining, die haben gleich mal 1-0 bei Wackerburghausen gewonnen. Das war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten. Und dann haben wir ein Ergebnis, was mich dann doch auch überrascht, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ich sage, aha, na, doch mal so ein bisschen ein kleines Ausrufezeichen zum Start. Heimstetten schlägt Memmingen mit 4-1. Das kommt. Ja. Das ist auf alle Fälle interessant. Und ansonsten, was haben wir noch? Ja, wie hat Felix Hiller bei der Übertragung des Testspiels so schön gesagt, was die Seitenstraße macht, das interessiert uns nicht, deswegen sprechen wir es auch gar nicht an. Vor allem, wenn sie in der Westvorstadt spielt. Wenn Westvorstadt gegen Seitenstraße spielt, dann juckt das den Löwen dann tendenziell dann doch eher nicht so ganz. Ja, das war der kurze Blick nach unten, aber Stichwort Haching. Vielleicht auch ganz interessant, würde ich auch ganz kurz, das haben wir zwar nicht angesprochen gehabt hier vorher, lieber Alex, aber was ich zumindest mal ganz kurz hier reinwerfen wollen würde, weil mich diese Meldung heute dann ja doch auch ein bisschen beeindruckt hat. Die dritte Liga bzw. der DFB hat heute die Zahlen bekannt gegeben, welcher Drittligist, wie viel da aus dem Nachwuchsfördertopf ausgeschüttet wird. Und ich finde es beeindruckend, dass die Spielvereinigung Unterhaching dort auf Platz 1 steht. Die kassieren nämlich 465.000 Euro. 465.010,43 €, um mal ganz genau zu sein. Also die haben sich diese Wertung für sich entschieden. Eine beeindruckende Summe, wo ich sagen muss, Chapeau. Und deswegen ist es auch für uns immer noch so. Und da, das haben wir ja schon oft gesagt, aber vielleicht an dieser Stelle nochmal. Schade, dass Haching abgestiegen ist, dieses Jugendkonzept oder dieses Vertrauen auf die Jugend. Das finde ich sehr, sehr stark. Hat leider zum Klassenerhalt nicht gereicht, aber das liegt nicht nur an den Spielern, glaube ich. Und wer das in Haching so ein bisschen verfolgt, auch im Umfeld so ein bisschen, vor allem auf Twitter, da gibt es ja doch die Handvoll User, die da wirklich auch tiefer drin steckt. Da war sehr viel die Trainerfrage. Aber ja, nur mal so vielleicht für den Hinterkopf. Aber für uns, wir drücken Haching und Bayreuth und so ein Tick Schweinfurt, das sind so die Teams aus der Regionalliga Bayern, die aus Bergfest-Sicht doch bitte da nach oben anklopfen wollen würden.
Ja.
60 in dieser Rangfolge übrigens auf Rang 4. 60 kassiert 246.638,68 €. Ich muss jetzt ehrlicherweise zugeben, ich stecke nicht hundertprozentig drin, wie sich diese Summe dann berechnet. Es ist aber trotzdem ein warmer Geldsegen, vor allem für die dritte Liga. Das tut auf alle Fälle nochmal gut. Ansonsten, ja, wir gucken ja ganz gerne noch manchmal an den Münchner Ostpark. Türkgücü kassiert 15.724,21 €. Also das ist der vorletzte Platz. Ich möchte jetzt nicht böse klingen.
Aber da muss man sich fragen, wo kommen die 15.000 Euro?
Ich wollte es gerade sagen. Das ist das, was mich am meisten verwundert. Also, dass sie wenig kriegen, ja, aber wo kommen überhaupt diese 15.000 her? Aber gut. Sei es drum, da kann man dann vielleicht auch mal noch ein paar Spinde für die Spieler noch kaufen oder so. Ja. Genau, ansonsten, also erster Haching, zweiter Ingolstadt mit 405.000 €. Dritter Dresden mit 306.000 € und wie gesagt 60 auf Rang 4. Sehr, sehr interessant. Kann man auch nur sagen, die Jugendarbeit zahlt sich weiterhin aus. Und
was Sinne des Wortes, ja.
Das ist sehr interessant. Auch noch vielleicht ein Wort, weil wir gesagt haben, wir wollen ja weiterhin auf die Löwinnen auch ein bisschen gucken. Die haben einen wunderbaren 8:2 Testspielerfolg beim ESV München in München-Leim erspielt. Also auch dort kommt das Projekt langsam so ein bisschen ins Rollen. Sehr, sehr spannend. Wir wollen ja weiterhin gucken, was die Löwinnen machen und wenn möglich da immer mal so 5 bis 10 Minuten pro Folge auf alle Fälle auch mal dort drüber gucken, was tut sich denn da und euch da so ein bisschen auf dem Laufen halten. Finden wir ein sehr, sehr spannendes Projekt und die haben es auch verdient. Und wie gesagt, weiterhin in Planung, dass wir weiterhin mal einen Gast haben. In der letzten Folge, Folge 17, hatten wir ganz zufällig die Paula im Giesinger Werk da. Hat sehr, sehr Spaß gemacht, da ganz spontan mal so ein bisschen in die Löwinnen-Kosmos einzutauchen. Da ist aber definitiv geplant in den nächsten Wochen und Monaten, dass wir dort noch mal eine größere Folge machen. Mit wem dann auch immer, aber das ist auf alle Fälle geplant.
Und apropos neue Abteilung, neue Sparten im Verein, da würde ich gerne über ein Thema noch reden mit dir.
Ja, hau raus.
Ich sag nur Paukenschlag, oder mein lieber Herr Gesangsverein, die Löwen haben eine Musikkapelle gegründet. Das fand ich eine sehr kuriose Meldung. Und ich habe im ersten Moment gleich an die Bruchweg Boys denken müssen und habe überlegt, und habe überlegt, welche Spieler könnten denn in dieser Musikkapelle mitspielen. Das wäre interessant.
Ja, lieber Alex.
Und vor allem, welches Instrument?
Vielleicht müssen wir den einen oder anderen nochmal kurz abholen, die Bruchweg Boys, weil das ist ja doch schon ein paar Jährchen her und vielleicht haben wir ja auch den einen oder anderen jüngeren Hörer. Das war die Jugend-Connection des FSV Mainz 05. Wer hat denn damals noch alles dazugehört? Also eine andere
Schürrle. Adam Scholloy, André Schürrle und Louis Holtby.
Oh ja.
Ich glaube, die drei waren es. Mhm. Die immer an der Eckfahne dann ihre Pantomime-Künste zum Besten gegeben haben.
Ja, quasi ein schönes Trio-Solo hingelegt. Eine interessante Frage. Wer könnte das denn bei 60 machen? Also, ich habe ja mal...
BR24 hat eine lustige Montage gemacht, BR24 Sport bei Instagram. Die haben, ich glaube, ich weiß gar nicht, Sascha Mölders war drauf, Marco Hiller und Stefan Lex, glaube ich. Ja. Aber ich würde gerne über die Instrumentenverteilung noch ein bisschen reden. Ich finde, Sascha Mölders ist so ein klassischer Tuba-Typ.
Ja, sag mal, das Volumen ist da. Aber weil das ist der Sound, das ist dieses Humper, Humper, Humper.
Ja, stimmt, genau.
Das klingt so, wie Sascha Mölders läuft. So ein bisschen.
So ist es, ja.
Humper, genau. Humper, Humper.
Wir sollten mal einen Laufweg von Sascha Mölders mit Tuba-Tönen unterlegen, das wäre cool.
Oha.
Lustiges
Video. So, aber was haben wir denn sonst noch? Stefan Lex.
Filigranen. Stefan Lex.
Also die Technik hat er ja. Wäre er der Fiedler? So ein Cello, ja. Cello, Geige, sowas in die Richtung? Ja. Eher Cello. Ich glaube, weil er hat ja auch die Erfahrung. Geige hat immer so ein bisschen was Flinkes. Cello ist so ein bisschen gediegener. Deswegen würde ich bei Stefan Lex vielleicht eher so in die Richtung Cello oder Bass.
Ja, also ich hätte bei Quirin Moll hätte ich den Kontrabass. Der ist so der Wuchtige, der alles zusammenhält, der alles führt, aber sich immer ein bisschen im Hintergrund hält. So, der ist da, fällt nicht so auf, aber hält den Laden zusammen irgendwie.
Bei Marco Hiller bin ich ganz klar beim Frontgitarristen. Den kannst du alle Sachen ans Hirn schmeißen und wir wissen, worauf wir jetzt da raus wollen, aber der performt halt weiter. Ja, der bricht sich notfalls auch einen Haxen und sagt, the show must go on. Deswegen entweder der verrückte Bassist, E-Bassist, oder halt gleich der mit der E-Gitarre vorne, der am liebsten Stage-Diving machen würde.
Ja.
Ich sag mal,
muss eigentlich am Schlagzeug sitzen.
Ja, ich wäre bei Marco Hiller auch beim Hashtag Psychopath. Grüße an Nono Kusu.
Ich finde, Richard Neudecker muss am Schlagzeug sitzen, er muss den Takt vorgeben.
Ja.
Das ist klar. Und natürlich Michael Kölner mit dem Taktstock in der Hand. Frack und Taktstock in der Hand.
Mhm.
Ja. Und dann geht's auf die Westkurve zu mit der Kapelle vorm Spiel.
Wow.
Finde ich geil.
Ja, Bilder im Kopf. Also, man müsste halt mal nachhaken, ob die Löwen da nicht vielleicht doch den ein oder anderen, das ein oder andere Musiktalent tatsächlich haben. Wissen wir es? Also, ich wüsste jetzt automatisch aus dem Stegreif nicht, ob zum Beispiel ein Stefan Lex irgendwas gelernt hat. Am Ende spielt der Querflöte, könnte ja auch sein.
Ich würde Stefan Salger irgendwie zutrauen, ein Instrument zu spielen. Mhm. Wenn es ja die Gitarre ist, aber irgendwie, der wirkt auf mich sehr, weiß ich nicht, musikalisch gebildet irgendwie. Weiß ich nicht, warum. Ja.
Spannend.
Ich glaube, der hat was auf dem Kasten, auf dem Leierkasten sozusagen.
Auf dem Leierkasten. Das kann man in München so ganz falsch interpretieren, das ist ja schon klar.
Stimmt.
Ja. Übrigens, beim Stichwort Richie Neudecker hätte ich jetzt auch noch tatsächlich auch so ein bisschen an, weil du gesagt hast, Takt vorgeben. Ja, Schlagzeug, aber Takt vorgeben könnte jetzt auch der Dirigent sein, mitten auf dem Platz. Das könnte jetzt aber auch so das Feingliedrige, die Geige sein, ne? So dieses ganz Elegante und die Technik, dass Richie Neudecker der Übertechniker im Löwenteam ist, da müssen wir auch nicht drüber reden. Ich glaube, Richie Neudecker wäre auch so ein Allrounder, der Kollege von den Ärzten, der ungefähr alles besser kann als seine Kollegen fahren in Urlaub und Bela B. Felsenheim. Ach, wie heißt er denn? Der Rodrigo.
Den aber keiner kennt.
Den keiner kennt, Rodrigo, der ungefähr, wo jeder von den dreien sagt, der Rodrigo kann von uns alles am besten. Ja. Ja, könnte Richie Neudecker sein.
Das stimmt.
Ja, schau mal, vielleicht bekommen wir, wie bei der deutschen Nationalmannschaft, irgendwann in dieser Saison mal so ein Insta-Video gesendet, wo sie zusammensitzen und musizieren. Ja,
genau.
Na, kann ja durchaus sein.
Weil ich ja auch den Part des Moderators ein bisschen übernehmen soll heute, würde ich sagen, schauen wir doch auf die Mannschaft, der am Samstag hoffentlich der Marsch geblasen wird.
Tata!
Und zwar auf die Würzburger Kickers. Ich habe mich mal im Vorfeld so ein bisschen beschäftigt mit denen. Beschäftigt vor allem auf transfermarkt.de natürlich. Ist immer die erste Quelle, wenn man sich fremde Mannschaft anschaut. Ich habe mit den Würzburger Kickers wenig bis gar nichts am Hut. Deswegen habe ich einfach mal geschaut, wen die so geholt haben oder auch nicht geholt haben. Sie haben sehr viele Neuzugänge. Also der Umbruch war extrem nach dem Abstieg. Eine sehr junge Mannschaft, einen neuen Trainer mit Thorsten Ziegner. Und jetzt schauen wir einfach mal auf das Transfermarkt-Profil, wenn sich's denn öffnet.
Ja, das ist hier, ich habe schon gehört, bei dir hier in der Heimatregion ist es hier so ein bisschen eine Geschichte.
So, die haben sehr viele Ex-Löwen. Das ist sehr bemerkenswert. Es geht im Tor schon los mit Henrik Bohnmann. Der war ja auch in der zweiten Liga schon Torhüter, hat da seine Sache extrem gut gemacht. Der dritte Torhüter übrigens mit einem sehr interessanten Namen, Maximilian Perez Hintermeier. Sehr schöne Mischung. Und dann geht es weiter, zum Beispiel im zentralen Mittelfeld, ein gewisser Fanol Peredai.
Oh ja.
Der aus Saarbrücken gekommen ist, ablösefrei. Dann im rechten Mittelfeld Moritz Heinrich, auch der ist natürlich bekannt, hat bei Aachen gespielt letzte Saison noch, kommt aus der Löwenjugend. Ja, also da sind sehr viele Namen dabei, die man kennt, aber auch sehr viele, die man eben nicht kennt. Also da sind viele dabei, die 22 Jahre oder jünger sind. Also es wird ein bisschen eine Wundertüte und das ja darauf lässt auch die Testspielbilanz schließen. Sie haben gegen mal mehr, mal weniger namhafte Gegner gespielt. Testauftakt Karlburg 3:0 geschlagen. Dann der SV Sandhausen, 1:2 verloren, letztes Jahr noch Zweitligakonkurrent. Dann die LASK Juniors, ist glaube ich die zweite Mannschaft vom Linzer ASK, soweit ich weiß, 5:2 geschlagen, gegen Mainz 1:2 verloren, kann man mal machen. Fürth 1:0 geschlagen, den Bundesliga-Aufsteiger, und dann die Generalprobe gegen Carl Zeiss Jena, Regionalliga Nordost, der mittlerweile 1:2 in den Sand gesetzt, und da war der Trainer Thorsten Ziegner überhaupt nicht amused drüber. Der hat nämlich gesagt nach dem Spiel, die begonnen haben, haben keine Werbung betrieben, um nächste Woche auf dem Platz zu stehen, und die hereingekommen sind, aber auch nicht. Die haben sehr pomadig gespielt, hat er gesagt. Also ja. Da ist offenbar noch einiges im Argen, und ist immer so, wenn so eine Mannschaft absteigt und komplett auseinanderbricht, ganz schwer einzuschätzen. Ich kann es nicht vorhersagen, wie dieses Spiel laufen wird, geschweige denn ausgehen wird.
Das wäre, glaube ich, auch vermessen zu sagen. Fakt ist aber, halten wir mal fest, die Form spricht ein bisschen für 60, auch was das Gefestigtsein angeht von der Basis der Mannschaft. Aber ein Kick aus Würzburg war schon immer schwer zu bespielen für 60. Und deswegen ja. Sollte man mit, in Anführungszeichen, wenig Hoffnung oder wenig Optimismus oder überschwänglichen Optimismus in dieses Spiel gehen, sondern man sollte, glaube ich, neutral als Löwenbeobachter hingehen. Einfach mal schauen, was passiert dort im Spiel, und sich auch von dem ersten Ergebnis, egal in welche Richtung es geht, noch nicht großartig irgendwie Kirre machen lassen. Da ist ja der Löwe, nee. Der Löwe an sich ja also immer so ein bisschen, jetzt steigen wir auf, ja. Mal schön durch und kaufen mal Brasilianer. nein, aber auch nicht ein, so, jetzt steigen wir ab, das wird nichts, es bringt nichts. Ja, also lasst die Löwen ruhig in die Saison kommen, seid neugierig, verzeiht auch mal den ein oder anderen Fehler, und dann kann man sich nach 5 bis 10 Spieltagen, schaut man sich die Tabelle an. Und wir haben ja über das Programm der Löwen schon gesprochen. Das ist durchaus anspruchsvoll, ist aber für meinen Geschmack auch machbar. Und dieses Sofort-Einsteigen mit Anführungszeichen echten Gegnern, mit Namen, kann auch nur positiv sein, weil du weißt, du musst sofort liefern. Und wenn wir nochmal jetzt den Brückenschlag zum Anfang dieser Podcast-Episode 18 schlagen, das Spiel gegen Nürnberg hat gezeigt, was in dieser Mannschaft steckt über weite Strecken. Und ich glaube, vorne müssen wir uns nicht so extrem viel Gedanken machen. Hinten wird es ein bisschen spannend, aber da waren jetzt auch noch mal ein paar Tage zu gehen. Und deswegen kann ich nur für mich sagen, ich freue mich extrem, dass es wieder losgeht. Endlich hat das Wochenende wirklich wieder einen Sinn aus Fußballsicht. Und endlich ist man dann auch wieder mit vollem Herzen dabei. Endlich dürfen wieder Zuschauer auf dem Giesinger Berg. Egal wie viele, aber Hauptsache, da ist überhaupt mal wieder was. Dieses Flair hat viel zu lange gefehlt. 1,5 Jahre, um ganz genau zu sein. Und Alex, ich glaube, wir sind heiß und wir sind gespannt auf unsere erste volle Bergfest-Saison quasi.
Ja, es wird spannend, ja. Wird eine interessante Saison. Du sagst es, Zuschauer im Grünwalder Stadion, am Ende macht's wahrscheinlich gar keinen, also macht schon einen Unterschied, aber 3.500 Fans im Grünwalder Stadion können extrem laut sein. Also da wird geile Stimmung herrschen. Und ich glaube, dass da jeder dieser 3.500, wenn es am Ende so viele werden, ungefähr, dann wird jeder von denen hochmotiviert sein und sich die Seele aus dem Leib brüllen, könnte ich mir vorstellen. Deswegen können wir uns, glaube ich, nur drauf freuen auf das Ganze. Ich wäre sehr gerne im Stadion, muss leider oder Gott sei Dank arbeiten, keine Ahnung. Es ist ja auch nett, wenn man dann sich beruflich dieses Spiel am Fernseher anschauen darf. Ist ja auch nicht so schlecht. Deswegen, ja, harren wir der Dinge und dann schauen wir, was am Samstag rauskommt. Und wie gesagt, wir sollten da einfach nicht so viele Erwartungen reinsetzen, dann wären wir nicht enttäuscht. Aber ich glaube, wir werden so und so nicht enttäuscht. Nein. Ich habe ein gutes Gefühl.
So soll es sein. Ein gutes Gefühl hat hoffentlich auch die Anja, die es mangels oder wegen zu heißer Temperaturen oder einfach mangelndem Internet oder auch sonst nicht, leider doch nicht in diese Folge geschafft hat. Aber wir grüßen Sie an dieser Stelle, liebe Anja. Hoffentlich bist du in der nächsten Folge wieder da. Wir brauchen die weibliche Komponente hier beim Bergfest. Bringt ja doch immer auch gewisse Würze hier rein und ein bisschen gut. Das Gossip brauchen wir eigentlich in jeder Folge. Ansonsten verbleiben wir mit den liebsten Grüßen, weisen aber nochmal auf unsere Homepage hin. Giesinger-bergfest.de und da gibt's eine ganz, ganz spannende Seite, gell, Alex? So eine kleine Sub-Rubrik.
Richtig. Giesinger-bergfest.de/support. Ihr könnt uns für unsere Arbeit unterstützen. Es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Wir machen das ja wirklich aus vollem Herzen. Aber wenn ihr uns ein bisschen was ins Sparschwein, in den Sparlöwen werfen wollt, sind wir natürlich dankbar dafür. Aber natürlich kein Muss. Wir machen das auch gerne ohne Entlohnung sozusagen.
Aber was wir mittlerweile leisten können, ich konnte mir einen neuen Laptop kaufen, nachdem der im Giesinger Berg abgeraucht ist.
Immerhin. Es war aber auch bitter nötig. Es war eine zwingende Investition.
Absolut. Und die ist unter anderem auch durch Fansupport möglich geworden. Also ihr seht, wir setzen das sinnvoll ein. Das soll es gewesen sein. Giesinger Bergfest Stammtisch Episode 18, kurz vor dem Saisonstart der Löwen gegen die Kickers Würzburg. Wir freuen uns drauf und wir freuen uns vor allem auf Folge 19. Dann werden wir nämlich genau gucken, was sich dort im Grünwalder Stadion getan hat. Wir freuen uns dann auch auf Input von der lieben Anja, der wir noch schöne Tage in Mailand wünschen. Ich werde mich in Alex Heimat in Niederbayern, Bayerischer Wald, noch ein paar Tage hier auf die Saison vorbereiten. Natürlich in Stammtischmanier, wie es auch sein soll. Und dann sagen wir, bleibt's gesund, bleibt's vernünftig und vor allem bleibt's löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus!